Um alles bitten, wir wollen zunächst eine Bitte nachholen, die wir am letzten Dienstag ausgelassen haben, übersprungen haben. Die Bitte, die uns Jesus im Vater unser lehrt, die zweite Bitte, dein Reich komme. Es ist eine sehr spannende Situation. Die Pharisäer, sie beobachten ja Jesus mit, man muss sagen, mit Luchsaugen. Was geschieht da alles? Und sie sehen gewaltig viel. Wie Jesus tatsächlich große Taten tut, alles das, was für den Messias angekündigt ist. Die Blinden sehen, die Lahmen gehen und sogar Tote stehen auf. Das sehen sie alles bei Jesus. Sie merken schon, da geschieht ganz Besonderes. Und jetzt stellen sie eine für sie ganz wichtige Frage. Wann kommt das Reich Gottes? So weit sind sie schon, dass sie das begreifen mit diesem Jesus da. Da geschieht so Einmaliges. Jetzt müsste eigentlich das Reich Gottes kommen. Was verstehen denn die Juden unter Reich Gottes? Wie stellen sie sich das vor? Was denkt ihr? Als eine sichtbare Größe, als eine irdische Größe. Sie verbinden es mit dem größten Namen, den sie haben. Mit? Ja? David. Von der Nathansverheißung her, ich werde dir einen Nachkommen erwecken, der wird auf dem Throne David sitzen für immer und ewig. Dann ist das Reich Gottes da. Und sie verstehen es als eine irdische Größe, wo dieses Großreich Israel war, ein einziges Mal im Konzert der Mächte ein größeres Reich unter David und Salomo. Dann schon nicht mehr. Nur diese kurze Zeit, knappe 80, vielleicht 60, nicht ganz 80 Jahre, dann zerfiel es schon wieder. Wann kommt das Reich Gottes? Lukas 17, ab Vers 20. Und jetzt sagt Jesus, er gibt ihnen eine doppelte Antwort. Lesen wir mal. Verse 20 und 21, Lukas 17. Was sagt Jesus? Wann kommt das Reich Gottes? So, er gibt eine doppelte Antwort, Jesus. Er sagt zunächst, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten kann, dass man sagen kann, hier ist es oder da ist es. Es ist keine sichtbare, irdische, äußere Größe zunächst. Das enttäuscht die Pharisäer zutiefst. Dass es so nicht kommt, so haben sie es erwartet. So fragen noch die Jünger kurz vor der Himmelfahrt, Meister, wann wirst du wieder aufrichten das Reich Davids? So rufen sie, als er einzieht auf dem Esel, gelobt sei der da kommt im Namen des Herrn, gelobt sei der Davidssohn. Jetzt kommt's Reich Gottes. Jesus sagt, nein, denn siehe, jetzt ist das die alte Luther-Übersetzung ziemlich nah am Text. Sie sagt, das Reich Gottes ist inwendig in euren Herzen. Die andere Übersetzung, die genauso möglich ist, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Das ist zunächst die allgemeinere Aussage. Was heißt das, das Reich Gottes ist mitten unter euch? Zunächst einmal geht's jetzt um seine Person. Das Reich Gottes ist eine Personengröße. In ihm ist es da. Im König des Reichs. Der Begriff des Reiches Gottes ist übrigens nur im Neuen Testament vertreten. Wieder kann man nachschlagen in einer Konkordanz, es kommt alttestamentlich nicht vor. Jetzt können wir auch schon antworten, warum kommt im Alten Testament dieser Begriff Reich Gottes nicht vor? Weil Jesus nicht da war. Das Reich Gottes ist da im König des Reichs. Das ist so, wie wenn man in irgendeinem Land, ob das nun in Amerika oder in Afrika in einem Land ist, in dem Moment, in dem man dem deutschen Botschafter begegnet, da ist Deutschland vertreten. Sogar exterritoriales Gebiet. Er ist nicht angreifbar. Man kann ihn nicht anklagen oder so. In ihm ist Deutschland vertreten. Egal in welchem Land der Erde, im Botschafter. Wenn Jesus da ist, dann ist das Reich Gottes da. Der König ist zunächst einmal da. Es gibt einen Ansatz. Wir lesen einmal 2. Mose 19, Vers 6. Das ist der Begriff Reich Gottes, der neutestamentlich gefüllt und oft erscheint. Da ist er angesprochen. Noch nicht ganz ausgesprochen. Was steht da? 2. Mose 19, Vers 6. Ihr sollt mir ein Königreich von Priestern sein, ist schon alttestamentlich angedeutet, dass dieses Reich, dass das keine äußere Größe ist, in dem Sinne, es hat Grenzen, es ist ein Stück Land oder so, sondern es ist in Personen da. Ein Königreich von Priestern und Israel wartet bis heute auf den König. Was steht denn über dem Kreuz Jesu? Jesus, der Judenkönig, der König der Juden. Der Pilatus, der wird von Gott als Prophet gebraucht. Und als die Anführer Israels kommen und sagen, tu das weg, das stimmt so nicht, was soll er drüber schreiben? Er habe gesagt, er sei der König der Juden. Was sagt dann Pilatus? Was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Da steht's. Jesus, der König der Juden, der König am Kreuz. Dein Reich komme. Diese Bitte, wenn wir sie auf Israel wenden, darin lehrt uns Jesus zu bitten, dass Israel seinen König erkennt. Es ist auch eine Israel-Bitte, dass sie Jesus kennenlernen. Paulus schreibt einmal Römer 10, Vers 2, ich bescheinige den Juden, sie eifern um Gott, aber mit Unverstand. Sie erkennen es noch nicht. Übrigens ist da auch eine Kritik mit enthalten. Sie eifern um Gott, um wen da nicht? Noch weiter. Sie eifern um Gott, aber sie eifern nicht um die Welt. Das ist doch der eigentliche Dienstauftrag Israels, allen Eifer dafür einzusetzen, dass Gottes Name, dass Gottes Ruhm, dass Gottes Ehre in der Welt bekannt wird. Gott hat sein Volk als ein Missionsvolk hineingesetzt in diese Erde. An Israel sollen die Völker Gott erkennen, aber sie eifern um Gott und damit im tiefsten um sich selber. Dass sie vor Gott recht sind. Sie wollen Gott gefallen. Und sie sind gewiesen dran, diese Welt zu erwecken für Gott. Es gibt bis heute keine Mission, die von Israel ausgeht. Das gibt es nicht. Im Gegenteil, es ist sehr, sehr schwer, Jude zu werden. Wie wird man eigentlich normalerweise Jude? Durch Geburt. Wie Geburt? Bitte? Es zählt nur als Jude, wer von einer jüdischen Mutter geboren wird. Ein ganz einfacher Gedanke, wer der Vater ist, weiß man nicht immer so genau. Deswegen zählt der Vater nicht. Aber es ist eindeutig, er wird von dieser Mutter geboren und sie ist Jüdin. Und damit ist er oder sie Jude. Das ist die Normalart. Wenn man dann Jude werden will, wenn ich zum Rabbi gehe und sage, Rabbi, ich möchte gern Jude werden, dann sagt er zu mir zunächst, überleg dir das noch einmal und komm in 2 Jahren wieder. So lange kriege ich Bedenkzeit. Ich komme nach 2 Jahren und sage, Rabbi, ich möchte immer noch Jude werden. Dann sagt er, gut, dann lern Hebräisch. Ich könnte jetzt antworten, ich kann schon. Aber das dauert dann seine Zeit. Also lerne ich richtig Hebräisch, komme zum Rabbi und sage, Rabbi, jetzt habe ich Hebräisch gelernt. Dann muss ich ein Stück, so wie jeder jüdische Junge bei seiner Bar Mitzwa, aus dem Alten Testament, aus der Tora, fehlerfrei vorlesen. Dann sagt er zu mir, dann, du hast noch einmal 2 Jahre Bedenkzeit. Und wenn ich dann noch einmal komme und sage, Rabbi, ich möchte Jude werden, dann sagt er so, dann können wir mit dem Unterricht beginnen. Und dann beginnt der Unterricht über die jüdische Geschichte, über die ganze Tora, über die Gesetze, allerfrühestens nach 5 bis 6 Jahren kann ich dann Jude werden. Ich muss mich dann als Mann noch beschneiden lassen, das ist die letzte Stufe. Das ist also keine sehr anziehende Mission. Da braucht schon einen Durchhaltewillen. Von Israel geht keine Mission aus. Es hat Eifer für Gott, aber nicht für diese Welt. Jetzt die zweite Bedeutung. Das geht ja noch ein Stück weiter. Siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Das Reich Gottes ist inwendig in euren Herzen. Was heißt jetzt das? Das heißt, es ist nicht nur der König des Reiches da, sondern er sammelt die Bürger des Reiches. Jeder, der Jesus Christus vertraut, der an ihn glaubt, der wiedergeboren wird oder sich bekehrt, das sind ja 2 Seiten einer Medaille, der hat den Heiligen Geist und damit wohnt Christus in uns. Jetzt ist der König des Reichs in mir und ich bin Bürger des Reichs. So ist das Reich Gottes da, inwendig in euren Herzen. Diese Bürger des Reiches, die sollen das Reich ausbreiten. Jesus erzählt in einem Kapitel, Matthäus 13, wenn ihr Zeit habt, das solltet ihr in dieser Woche einmal für euch ganz langsam durchlesen. 7 Gleichnisse. Um was geht's da immer? Bitte? Um den Samen, der gesät wird, um das Fischernetz, um die Perle, um den Schatz im Acker. Aber jedes Gleichnis beginnt gleich. Das Himmelreich ist gleich, das ist der matthäische Ausdruck für Reich Gottes, das Himmelreich ist gleich. Und dieses ist gleich im Reich Gottes, im Himmelreich, verhält sich so, wie es jetzt hier von Jesus im Gleichnis gesagt wird. Es sind alles 7 missionarische Gleichnisse. Das bekannteste, was fällt euch ein? vom vierfachen Ackerfeld. Der Same wird ausgestreut, ein herrliches Gleichnis. Der Sämann, das Himmelreich ist gleich einem Sämann, der den Samen streute. Und jetzt wird jeder Schwabe, der kriegt da also Gichter dabei. Der sät es aus und etliches fiel auf den Weg. Etliches unter die Dornen. Ha, das ist doch eine Lale, wenn der so sät. Etliches auf felsiges Land und etliches auch auf gutes Land. So kann man doch nicht säen. Ja, unmöglich. Da dreht sich einem alles um. Dahinter steckt natürlich eine völlig andere Art der Landwirtschaft im Israelland wie bei uns. Wenn diese harte Zeit der Trockenheit, der Hitze vorbei ist, dann ist der Boden absolut ausgetrocknet. Ein bisschen Dornengesträuch ist gewachsen. Der Wind, der heiße Wind hat teilweise die Erde verweht und es sind Steine blank gelegt. Die Leute haben über die Äcker Wege getrampelt, um schneller und bequemer zu ihren Dörfern zu kommen. So sieht das dann aus. Und dann wird, kurz bevor der Spätregen kommt, wird zum ersten Mal gesät. Und zwar wird zuerst gesät und dann, wenn es geregnet hat, untergepflügt. Deswegen gibt es da Acker mit Wegen drauf, mit Dornen, die Steine und das alles. Aber herrlich ist, dass das deutlich wird. Zunächst muss der Sämann überhaupt nicht den Boden vorbereiten. Ich denke immer bei diesem Gleichnis, dieses Grundwesen der Mission, Gott ist ein Verschwender. Gott ist ein Verschwender. Er lässt seine Sonne, sagt Jesus einmal, aufgehen über Gerechte und Ungerechte, über Gute und Böse. Gott schaut zunächst nicht, es ist nie seine Frage, Jesus fragt nie zuerst, wer ist würdig? Das fragt er nie. Sondern Jesus ist ein Verschwender, er gibt seine Liebe und streut sie aus, sein Wort gilt jedem, ohne irgendwelche Einschränkung. Ich bin einmal einen ganzen Tag lang am Ufer des Ganges in Benares gesessen. Da sitzen die Sadhus, die Heiligen des Hinduismus. Die haben so ganz kleine Kreise von Auserwählten um sich gesammelt und die führen sie ein in die Tiefe ihrer Religion. Der normale Hindu hat ja gar keine Ahnung davon. Sondern ganz wenige aus der obersten Kaste der Brahmanen, die werden eingeführt in die letzten Geheimnisse und Riten des Hinduismus. Und dann stehen sogar Wächter und scheuchen alle weg, die dazuhören wollen. Das gibt's bei Jesus nicht. Ist alles frei und offenbar. Im christlichen Glauben, in der Verkündigung, im Wort Gottes gibt es keine Geheimlehre. Ich hatte mal einen jungen Mann aus dem Schwarzwald ständig gelöchert und hat geschrieben, ich habe gehört, da gäbe es noch Geheimschriften, die stehen nicht in der Bibel, sondern die können nur Theologen. Und Sie sind ja sogar ein Doktor der Theologie. Ich flehe Sie an, sagen Sie mir, was sind das für Geheimschriften? Ich habe ihm dann zurückgeschrieben und habe gesagt, ich kenne keine. Er hat dann selber nachgegraben und hat mich dann sogar ganz wütend zurückgeschrieben nach einiger Zeit. Doch, es gibt Geheimschriften. Es gibt zum Beispiel ein Thomas-Evangelium, ein Petrus-Evangelium. Das haben Sie mir nie gesagt. Sie kennen das doch. Ich musste lachen, natürlich gibt's das. Aber das sind Schriften, die sind schon von der alten Kirche aussortiert worden. Weil da so viel Weiterbildungen und eigene Fantasie mit dabei sind, dass man gesagt hat, nein, nein, das gehört ganz gewiss nicht zum Grundbestand dessen, was die Bibel sein soll. Im Thomasevangelium gibt es Sprüche, viele Sprüche, die da zusammengefasst sind, die kommen teilweise dann in den anderen Evangelien auch. Es gibt aber auch viele andere, wo man den Kopf schütteln muss. Dann gibt es Kindheitsgeschichten, lange Kindheitsgeschichten von Jesus, wie er da als kleines Kind vor dem Haus sitzt und aus Lehm Vögelchen bildet und bläst sie an und sie fliegen alle weg. Das ist nett zu lesen, aber trägt nicht wesentlich zu unserem Heil bei. Also es gibt keine Geheimschriften. Der Sämann sät das Wort, das ist uns allen gleich bekannt. Das sind alles missionarische Gleichnisse. Die Bürger des Reiches sind gerufen, andere einzuladen, andere dazu zu gewinnen. Wir sind keine Geheimsekte. Wir sind keine verborgene Gruppe. Wir rufen es öffentlich aus und laden Menschen ein. Das Neue Testament kennt eine dreifache Mission. Missionsbefehl, wie sagt Jesus? Den können wir auswendig, brauchen wir nicht nachschlagen. Wo steht er? Matthäi am letzten, gell? Da steht der Missionsbefehl. Jetzt, was sagt Jesus? Geht hin in alle Welt und, jetzt kommt, machet zu Jüngern. Ich nenne sie die Jüngermission. Mache zu Jüngern, das ist eigentlich das, was wir im klassischen Sinn mit Mission bezeichnen. Ich sage es mal so, Heiden zu Christen machen. Das ist die klassische Form der Mission. Dass Menschen, die sonst in anderen Religionen im Heidentum leben, dass sie das Wort Jesu Christi hören und zu Jüngern werden. Das ist die Grundform der Mission. Jesus erzählt noch ein anderes Gleichnis, auch ein missionarisches Gleichnis. Da geht es um eine Hochzeit, da lädt einer ein. Was geschieht dann? Kommt niemand, ist auch komisch, gell? Ich habe mir ein Stück Land gekauft, da muss ich hin, das zu besehen. Was sagt der andere als Ausrede? Der hat sich Ochsen gekauft, die muss er jetzt besichtigen. Und der Dritte? Der hat selber geheiratet, der kann nicht kommen. Und? Unter dem Pantoffel. Also ich muss sagen, wenn ich an dem Tag geheiratet hätte, würde ich auch nicht zu einer anderen Hochzeit gehen. Das erscheint mir die plausibelste Erklärung zu sein von denen. Aber es wird sehr deutlich, sie wollen nicht zu diesem Fest. Und jetzt, was sagt der Hausherr? Was sagt er? So, das ist jetzt eine andere Form der Mission. Geht an die Hecken und Zäune und ladet ein, wen ihr findet. Und sie tun's. Und dann? Es kommt ein wichtiger Satz. Er geht durch den Saal und dann sagt er was? Bitte? Das meine ich jetzt nicht. Das ist ein Sonderfindlein dabei. Sondern? Es ist noch Raum. Es ist noch nicht alles voll. Geht noch einmal. Ich nenne das die Sammlung. Mein Haus ist noch nicht voll. Mein Haus ist noch nicht voll. Das ist eine andere Form der Mission zunächst. Die geschieht über die Art der diakonischen Einladung. An die Hecken und Zäune, das sind ja nicht gerade die Wohlsituierten. Wer lebt dort? Die Armen, die Ausgestoßenen. Kennen wir einen, der am Zaun lebt, an der Mauer? Aus der Bibel. Der lag vor der Tür. Der lag nur vor der Tür, also fast schon in Hausnähe, aber an den Hecken und Zäunen. Wer sitzt da ständig an der Mauer von Jericho? Der Bartimäus. Die leben an den Hecken und Zäunen, die Ausgestoßenen. Wer krank ist, nach jüdischem Verständnis, wer blind ist, wer Aussatz hat und die alle, das sind von Gott Gestrafte, denen sieht man sogar an, die können keine Gemeinschaft haben. Und die lädt Jesus in besonderer Weise ein. Also jetzt haben wir die Jüngermission, die Sammlungsmission und jetzt gibt es noch eine dritte Art von Mission. Die ist besonders in der Endzeit. Nein. Matthäus 24, und das Evangelium wird verkündigt, jetzt zu was? Müssen wir aufschlagen. Matthäus 24, Vers 14. Wer liest laut? Zu einem Zeugnis. Da steht ein Wort, das kennen wir aus anderen Zusammenhängen. Im Griechischen heißt das zum Martyrion. Das ist die dritte Art der Mission, das Leidenszeugnis. Da kann man gar nicht mehr groß predigen, da kann man auch nicht mehr sammeln, sondern das ist Mission, wo ich unter Einsatz, das meint Martyrion, unter Einsatz meines Lebens die Wirklichkeit Jesu bezeuge. Das ist eine Form der Mission, die wir in Indien in den letzten Jahren immer und immer wieder erlebt haben. Eine Mission, die das Leben kostet, das Irdische. Der John Paul, der von seinen Terroristenfreunden gestellt wurde und auf brutalste Weise umgebracht wurde. In diesem Gebiet, wo er gearbeitet hat, haben wir über 10 Jahre viele Evangelisten Dienst getan. Das war ein ganz starker Widerstand da. Nach dem Tod von John Paul, da ist dort Gemeinde gewachsen. Ich denke an die beiden Brüder, ich habe das ja aufgeschrieben in den Büchlein von Daraconda, sogenannte Mörderdorf, eines der größten Dörfer droben im Sieler-Dschungel. Die haben damals schon während der indischen Zeit Ausfälle gemacht und die Engländer, während der englischen Zeit, und haben die Engländer aufs Schärfste bekämpft, bekannt als Mörderdorf deswegen. Diese zwei Brüder, die hatten sich den Rebellen, den Terroristen angeschlossen. Und dann kamen sie, ihre Mutter war eine Christin, eine der wenigen in Daraconda. Es gab ungefähr 30 bis 40 Christen dort. Sie haben ihre Mutter mit allen Mitteln versucht abzuhalten, zu den Christen zu gehen. Und dann wurden sie selber Christen. Und ihre ehemaligen Genossen, in einer Nacht sind sie in die Hütte eingedrungen, in Daraconda, wo sie jetzt gelebt haben. Sie waren inzwischen Älteste der christlichen Gemeinde geworden und haben beide herausgeholt und ihnen bei lebendigem Leib beiden Arme und Beine abgehauen. Und dann haben sie diese blutenden Tossi so durch das Dorf geschleift und haben immer geschrien, so geht es jedem, der an den Gott Jesus glaubt. Dann haben sie sie vor die kleine Bambuskirche, die damals noch in Daraconda war, hingelegt und aus Gnade und Barmherzigkeit, weil es ja ihre früheren Genossen waren, vollends erschossen. Und dann aber verfügt es, sie dürfen nicht begraben werden. Sie müssen dort liegen bleiben. Als der Singh das gehört hat, ist er am nächsten Tag gekommen und hat die Beerdigung dieser beiden Brüder gehalten. Es war eine riesige Versammlung. Ungeheuer viele Menschen sind da zusammengeströmt. Und dieses Martyrium, dieses Blutzeugnis, wir haben heute weit über 400 Christen in Daraconda. Das ist für mich immer ein bewegender Glas. Grundsätzlich halten wir dort, wenn wir durchfahren, und ich besuche ihre Mutter, die heute noch lebt. Und sie sagt mir, hat mir damals beim ersten Mal gesagt, ich habe meine zwei Söhne verloren, aber ich habe viele hundert Kinder dafür bekommen. Das Martyrium. Wisst ihr, dass die Gemeinde Jesu Christi heute weltweit diese Form der Mission lebt? Die Martyrium. Das ist die Form der Mission, die in der letzten Zeit, in der Endzeit noch möglich ist. Ist auch unsere Form ein Stück noch. Wir können es lernen, nicht in dieser Weise. Soll sich ja niemand nach dem Leiden drängen. Wer weiß, ob wir standhalten können. Das können wir nicht von uns aus. Aber wir können es einüben. Ich habe ja schon einmal, ich weiß, in diesem Rahmen erzähle, ich möchte es nochmal tun, ich mache einen Besuch bei einer alten Frau, sie war lange Jahre Mitarbeiterin, bewährte Mitarbeiterin in der Gemeinde, jetzt war sie selber schwer krank, bettlägerig. Wir hatten ein sehr gutes Gespräch. Ich verabschiede mich. Und die Enkelin, die ich vor kurzem konfirmiert hatte, bringt mich zur Tür. Und unter der Tür sagt sie plötzlich, Herr Pfarrer, ich möchte nie ein Christ werden. Ich war völlig perplex. Völlig perplex und sage, ja, was jetzt? Dann ist nur so aus ihr herausgespudelt und sie hat gesagt, jetzt, wo Sie da waren, da war die Oma so lammfromm. Sie müssten mal Mäusle sein, wie die ist, wenn sie nicht da sind. Die flucht, die schimpft, die drangsaliert uns den ganzen Tag und die sagt, sie sei eine Christin. Ich möchte nie eine Christin werden. Diese Frau hat ihrer Enkelin ein sehr schlechtes Zeugnis gegeben. Martyrium heißt auch, wie trage ich das, was mir an Schwerem auferlegt ist. Wird das zum Zeugnis für die Menschen um mich herum, zum Beispiel angefangen in der Familie, bis hin zu meiner Verwandtschaft und Bekanntschaft, ist Martyrium. Ich möchte es mal so abgekürzt sagen, für viele, gerade ältere Leute, ist das eine Form der Mission, das Martyrium, das Lebenszeugnis für die Familie zu geben? Wie erträgt sie die Leiden und Schwächen des Älterwerdens? Übrigens schon eine Form, die David im Psalm 73 sagt, wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, bist du doch Gott alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Dies ist Martyrium. Dies ist Lebenszeugnis. Das hat mich ganz tief beeindruckt, wie Lebenszeugnis, da merkt man, was Substanz in einem Menschen ist. Meine Schwiegermutter ist jetzt seit mehreren Jahren Alzheimer krank. Die Krankheit schreitet fort. Sie kennt niemand mehr. Nicht mal niemand von uns mehr. Nicht ihre Enkel, nicht mich als Schwiegersohn. Kürzlich hat sie ein Bild gesehen, dann hat sie gesagt, das ist der Finanzminister. Was da dahinter steht, weiß ich nicht. Sie kennt ihre eigene Tochter nicht mehr. Ist schlimm, wenn man das mit ansehen und erleben muss, wie das auch körperlich alles kaputt geht, wie ein Mensch wirklich ganz langsam zerbricht. Und dann setze ich mich hin, dann sage ich, Mutter, jetzt lesen wir noch ein Lied zusammen. Vorher war keinerlei Verständigung möglich. Es gibt die meisten Tage, verstehen wir kein einziges Wort von ihr. Und dann lese ich, befiehl du deine Wege und was dein Herz kränkt. Und dann leuchten die Augen auf. Und sie spricht, ohne zu stocken, alle Verse völlig klar mit. Martyrion. Da merkt man, was Lebenszeugnis ist, was in einem Menschen an Substanz da ist, am Innersten. Eine Form der Mission. Dein Reich komme. Das Reich ist in Jesus da. Und Jesus gibt ein Reichsgesetz. Was ist das für eines? Liebe deine Nächsten wie dich selbst. Ein kleiner Teil des Reichsgesetzes, sehr ausführlich. Nicht nur das Doppelgebot der Liebe. Sind drei Kapitel in Matthäus. Wir stehen gerade drin. Die Bergpredigt. Die Bergpredigt ist das Gesetz des Gottesreiches. Da zeigt Jesus, wie es im Reich Gottes, wie es unter den Jüngern, wie es gegenseitig in der Gemeinde das Evangelium gelebt werden soll. Dass wir das nicht verwechseln. Das ist das Reichsgesetz. Bismarck hat einmal gesagt, und da hat er sicher recht, mit der Bergpredigt kann man nicht die Welt regieren. Die Bergpredigt gehört nicht aufs Rathaus. Ich kann ja nicht zu einem Polizisten sagen, Sie sind auf die Bergpredigt verpflichtet, wenn dir jemand einen Streich gibt auf die eine Wange, so biete ihm die andere da. So geht's nicht. Dass uns das sehr deutlich ist, das Reichsgesetz der Bergpredigt gilt im Reich Gottes, unter den Bürgern des Reiches. So leben wir zusammen. Was gilt dann im Weltreich für ein Gesetz? Von der Bibel her meine ich jetzt. Halt die 10 Gebote alle 10? Bitte? Wieso nur 9? Was ist weggefallen? Gut. Jetzt bleiben wir mal bei den 10. Der Sabbat ist zwar weggefallen als ausdrückliches Gebot, aber die Sonntagsheiligung ist von der Schöpfung her geboten. Wir lassen es mal in dieser Reihe drin. Aber gelten alle 10 für die Weltleute als verbindlich? Das erste nicht. Das zweite? Da wird es auch schon kritisch. Und das dritte, der Sabbat auch. Also ich würde sagen, die zweite Tafel der Gebote sind auf jeden Fall gültig in dieser Welt. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Das tun nicht nur Christen, sondern das tun ist Gebot für alle Menschen, denn nur so kann eine Gesellschaft bestehen. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, nicht lügen. Diese Gebote gelten. Mit dem ist in dieser Welt zu leben. Wer die Gebote, diese Gebote nicht hält, dann bricht das Chaos aus. Einer hat einmal gesagt, die Gebote, das sind wie Gitter, die uns voneinander trennen. Der Wilhelma im Raubtierhaus, da hat es lauter Käfige. Und da ist der schwarze Panther und dann der Löwe und dann der Tiger und der Gepard und die alle. Aber jeder in seinem Käfig. Nun kann man diese Gitter hochziehen. damit man das in einem Stück reinigen kann, dann werden die Tiere ins Außengehege getrieben. Was würde denn geschehen, wenn man im Raubtierhaus, wenn alle Tiere, Raubtiere da sind, die Gitter hochziehen würde? Was wird geschehen? Kommt drauf an, wie sie Hunger haben, oder? Es würde wahrscheinlich ein Kampf jeder gegen jeden entbrennen. Und der Stärkste wird überleben. Bitte? Als Naturgesetz. Ich würde sagen, wenn man sich dies so anschaut, also ich würde vermuten, der Tiger würde überleben. Königliches Tier. Ich habe im Januar letztes Jahr einen Tiger gesehen. Als so nah, das steht in dem Büchlein als erste Geschichte. Ihr glaubt's nicht, der ist mindestens, der geht einem bis zur Schulter. Das ist ein Riesentier, der indische Königstiger. Ich war so fasziniert, als ich das gesehen habe. Ich habe kein bisschen Angst bekommen. Ich habe mich nur gefreut, kindlich gefreut, so nah. 4-5 Meter vor mir steht der Tiger. Allerdings, ich saß im Auto. Ja, ihr lachet. Aber der hätte nur einen Satz machen müssen und das kleine Auto, das wäre Matsch gewesen. Ich habe nicht verstanden. Neben mir saß der Fahrer, der Indische, der Ramana, und der Singh hat hinten geschlafen im Auto. Ich habe ihn geweckt. Die wurden beide ganz grau im Gesicht. Und ich war ganz aufgeregt. Eine spannende Begegnung. Da habe ich zum ersten Mal, ich habe schon einige Tiger im Sieler gesehen, aber nur von der Ferne, wie sie so vorbeigehen. Das war schon spannend genug. Aber jetzt so nah sind riesige Tiere. Also das gehört nicht zu den Geboten, nur damit man sieht, was da auch gibt. Kampf jeder gegen jeden. Die Gitter trennen, die Gebote sind wie Gitter, die uns voneinander trennen, dass wir einander nichts zuleide tun. Das ist das Weltgesetz, die zweite Tafel der Gebote, das einigermaßen gerecht zugeht. Gilt noch eine andere Linie im Neuen Testament für diese Welt. Da steht in Römer 13. Da geht es um die Ordnung unter den Menschen. Die Obrigkeit ist eingesetzt, um die Guten zu schützen und die Bösen zu strafen. Und dann steht sogar der harte Satz, die Obrigkeit hat das Schwert. Das bedeutet, die Macht, Gesetzesbrecher im äußersten Fall sogar zu töten. Das ist ja heute eine umstrittene Sache. Ich denke, wir tun äußerst gut daran, dass wir in der Bundesrepublik Deutschland ein für alle Mal auf die Todesstrafe verzichten. Die wurde so missbraucht, dass keiner mehr das Recht hat, in unserem Land keine staatliche Gewalt das Schwert zu führen. Im Übrigen, soweit ich da immer wieder, wenn diese, kommen immer wieder Artikel über die Todesstrafe in den USA, wie viele doch im letzten Unschuldige da auch betroffen sind. Aber im Prinzip geht die Gewalt, das Recht der Obrigkeit bis zur Todesstrafe. Jesus wird gefragt, wie ist das eigentlich? Wir sind besetztes Land von den Römern. Ist es denn recht, dass man denen Steuer bezahlt? Eine kitzliche Frage. Eine kitzliche Frage. Was sagt Jesus? Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Er anerkennt diese Gewalt. Und gebt Gott, was Gottes ist. Das sind also sehr klare und eindeutige Linien für diese Welt. Dann stehen aber Petrus und Johannes vorm Hohen Rat. Das ist ja zugleich geistliche und weltliche Gerichtsmacht in Israel. Und die sagen klar und eindeutig, und die Obrigkeit soll für Recht sorgen. ihr dürft nicht von Jesus predigen. Dann muss man also schweigen. Was sagt jetzt der Petrus? Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das heißt, wir, die wir Christen sind, die wir Jesus vertrauen, Luther hat es so erklärt, ich denke, das ist immer noch die bestmögliche Art, dass wir das uns deutlich machen. Wir sind Bürger in zwei Reichen. Das eine Reich ist das Weltreich, da leben wir. Wir leben ja nicht auf einer Insel der Seligen. Und das andere Reich ist das Gottesreich. In der Gemeinde, dort wo wir als Christen beieinander sind, da gelten das Gesetz des Gottesreiches. Aber wo wir im weltlichen Dienst sind, da gilt das Gesetz des Weltreichs. Wo sind wir denn in weltlichem Dienst? Was sind weltliche Aufgaben, die wir haben? Bitte? Der Arbeit, typisch Mann, jawohl. Wird noch vorher beginnen. Schule, Kindergarten, jawohl, alle diese Bereiche. Der innerste Bereich überhaupt, wo nicht Gottesreich ist, sondern Weltreich. Bitte? Straße und Ibral. Jawohl. Als Eltern. Das ist doch nicht, wenn wir als Familie, was Gott auch schenken kann, alle einig sind im Glauben, dann bildet sich hier ein Stück Gottesreich. Da gehen wir anders miteinander um. In der Familie, wenn wir alle gläubig sind. Aber oft ist es ja so und lange Zeit ist so, die Kinder sind nicht gläubig. Und dann habe ich meine Kinder zu erziehen. Da gelten die Regeln, ich bin Obrigkeit für sie. Da muss auch eine gewisse Strafe sein. Es ist sehr schwierig, das einzuordnen und zusammenzuordnen. Aber Erziehung von, ich sage es jetzt mal so abgekürzt, Erziehung von ungläubigen Kindern kann nicht nach den Regeln des Gottesreiches erfolgen. Das geht nicht. Sondern da brauchst du zunächst einmal die Linien der Gebote und dann brauchst du die Linie der elterlichen Autorität. Im ganzen Berufsleben. Allerdings kann man nicht sagen, sonntags bin ich ein Christ in der Kirche und die Woche über, da richte ich mich knallhart nach dem, was in der Welt gilt. Wenn die Welt nach den Geboten leben würde, zum Beispiel im Konkurrenzkampf, und die Zusammenfassung der Gebote habt ihr vorher gesagt, wie heißt die? Jesus gefragt wird, wie das wichtigste Gebot, wie fasst er zusammen? Du sollst Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn das die Grundschnur wäre, dann würde es in dieser Gesellschaft anders aussehen. Es ist heute schon schwierig, sehr schwierig in vielen Gebieten, im beruflichen Leben nach den Geboten zu handeln. Schon schwierig, dass ich zum Beispiel den Nächsten nicht übervorteile. Das ist ja ein Stück weit Diebstahl, wenn ich ungerechte Preise mache. Was es da alles gibt, was es heute, wir schauen so auf die Drittländer herab und sagen, ja, da ist ja nichts zu machen, außer man hat ein bisschen Bestechung. Wie verbreitet ist das unter uns? Wie verbreitet? Ihr wisst alle, was das für schwierige Verhältnisse werden, wenn der Kapitalismus, der Profit das Oberste ist, dann verbiegt sich ganz arg viel. Wir können deshalb als Christen schon darin Zeugnis sein, dass wir einigermaßen gerecht und nach den zweiten Tafel der Gebote unser Leben führen im Beruf. Ich habe das immer bemerkt, gab eine große Handelskette, inzwischen gibt es die nicht mehr, die gibt es noch, aber ist aufgekauft. Die hat ein hanischer Bruder aufgebaut. Und zumindest an einem konnte man das sehen. Am Zeitschriftenstand gab es keine so Trivialblätter. Die hat er einfach nicht verkauft. So nichts mit Neue Revue und was da alles gibt. Sondern da waren nur seriöse Zeitungen. War ein Zeugnis. Es war ein Zeugnis. War der Kriegbaum damals. Inzwischen gibt es den nicht mehr, gell? Das, was ist geworden? Metro oder was? Neukauf. Gut. Aber schon allein, wenn man im Äußeren das zeigt, ein Unternehmer, der mit einer großen Firma einen Vertrag hat, dass er solche Teile liefert und jetzt kommt die Firma und sagt, wir brauchen unbedingt für die nächsten 2 Monate eine Vorlieferung und das heißt, ihr müsst auf jeden Fall auch am Sonntag arbeiten. Eine schwierige Entscheidung. Er ist bewusster Christ und er sagt dann, ich habe es mir lang überlegt und habe dann gesagt, nein, das tue ich nicht, wir arbeiten sonntags nicht. Auch schon vor mehreren Jahren die Entscheidung hat so weit geführt, dass diese Firma zunächst ihre Aufträge storniert hat. Aber der Herr hat ihm durchgeholfen. Das sind Fragen. Ihr wisst es selber, wie ist das, wenn der verkaufsoffene Sonntag. Alle machen auf. Ich mache nicht auf. Ist ja gar nicht so einfach. Dann sagen die anderen, der schaut an diesen sturen Bock. Der will halt nicht. Der hat wahrscheinlich genug. Sind ja sehr abfällige Kommentare. Man kann das ja mit einem Zeugnis verbinden. In irgendeiner Form. Ich weiß nicht, welcher Bäcker das war im Umkreis. Bitte? Also welcher das war, weiß ich nicht. Aber der hat bewusst sich nicht beteiligt an diesem Sonntagsverkauf und das einmal auch in einer Anzeige in der Zeitung ausdrücklich erklärt. Warum? Das finde ich gut. So gibt es ja viele, viele Felder. Aber auf jeden Fall ist deutlich, im Weltreich gelten diese Gebote, diese Grundlinien. Im Gottesreich gilt anderes. Im Gottesreich gilt was? Was gilt auf jeden Fall im Gottesreich? Dass ihr euch untereinander liebet. Das ist das Grundgebot des Gottesreiches. Jesus macht das sogar ausführlich, eine zweite Leseaufgabe. Das sind 6 Punkte, Matthäus 5, wo er sagt, ihr habt gehört, dass gesagt ist zu den Alten. Und jetzt kommt, ich aber sage euch. Und jetzt gibt er Leitlinien zum Verhalten, zum Zusammenleben im Gottesreich. Und da kommt es jetzt tatsächlich. Wenn dir jemand einen Streich gibt auf die eine Wange, so biete ihm die andere dar. Das heißt klar und eindeutig, antworte nicht auf Gewalt mit Gewalt. Im Gottesreich gibt es keinen Gewalteinsatz. Ein großer Unterschied zu anderen Religionen. Die Bibel ruft nie zum Beispiel zu einem heiligen Krieg auf. Ich aber sage euch, zumindest nicht im Neuen Testament, nicht die Gewalt, sondern gelebte Liebe. Man kann auch mal versuchen, das im Weltreich auszuprobieren. Man wird überraschende Entdeckungen machen. Ich denke an den jungen Mann, der fährt mit Karacho an die Ampel, die schaltet auf Orange. Er stoppt, zuerst wollte er drüber, der sagt, nee, stoppt. Aber der Hintermann hat sich dran gehängt, der hat gerechnet, der rauscht durch und jetzt kracht's. Ist ja klar, wer schuldig ist. Wer ist schuldig? Wer? Ist immer der Hintermann schuldig, gell? Nie der Vordermann. Der Hintermann ist schuldig und der steigt aus und weil er schuldig ist, fängt er natürlich an, sie blöd. Man kann die Ausdrücke gar nicht sagen. Und der junge Mann ist ein Christ. Und der sagt, jetzt beruhigen Sie sich. Eigentlich sind Sie schuld, aber ich denke, ich bin auch beteiligt. Wissen Sie, wie wir es machen? Ich nehme meinen Schaden und Sie sagen mir, es ist ja nicht so viel passiert. Bei mir ist mehr. Sie sagen mir, was Sie da rechnen. Du warst Blinklicht kaputt und die Stoßstangen ein Stück eingedellt, aber sonst war das Auto okay. Und der andere ist völlig perplex, froh, dass er so wegkommt und sagt, ha, ich schätze so 300-400 Mark. Der junge Mann schreibt einen Scheck und gibt ihm einen Scheck über 400 Mark. Der andere schüttelt den Kopf, steigt in sein Auto und er hört nur noch, wie er sagt, das ist ein komischer Heiliger. Das ist auch ein Zeugnis. Nach einiger Zeit, Shells Telefon, dieser Unfallgegner, der ist am Telefon, hat gesagt, ich habe alle Mittel eingesetzt, um Sie ausfindig zu machen. Habe meine Bank angefleht, sagen Sie mir die Adresse. Jetzt hat er gemeint, zunächst, der will noch mehr. Aber so kam es nicht, sondern hat gesagt, wissen Sie, seit dem Abend, ich komme da nicht mehr mit, ich krieg's nicht aus dem Kopf. Ich muss unbedingt noch mal mit Ihnen reden, was Sie bewegt hat, so etwas zu machen. Die beiden treffen sich und er kann ganz ungeniert von dem reden, dass er Christ ist und nach einiger Zeit ist der andere auch Christ. So kann es auch gehen, wenn man im Weltreich das Gottesreich lebt. Man macht oft sehr überraschende Entdeckungen. Es geht aber, ich warne davor, jetzt blauäugig zu sagen, ich lebe jetzt nur noch im Weltreich nach dem. Also das kann ganz anders ausgehen. Es kann ganz anders ausgehen. In der Familie, wo die Eltern sind gestorben, beim Leichenkaffee knistert schon, 6 Geschwister, wer kriegt was? Und dann steht der Jüngste auf, er ist der einzige Christ in dieser großen Familie und sagt, Geschwister, ich merke, es wird kritisch, ich mache euch einen Vorschlag. Wir teilen alles, was da ist, durch 5. Ich verzichte. Ich möchte nichts, aber dafür möchte ich der sein, der verteilt, damit es keinen Streit gibt. Die anderen stimmen zu, er verteilt, es gibt tatsächlich keinen Streit, aber er kriegt nichts. Die anderen kommen jetzt nicht und sagen, ja, weil du jetzt so groß gekommen, kriegst auch ein bisschen. Nein, er kriegt gar nichts. Aber immerhin ist Friede geblieben, das ist ja auch schon was. Er hätte es dringlich brauchen können, dass wir nach den Gesetzen des Gottesreiches, nach der Liebe leben, zumindest untereinander. Das ist wichtig. Schlussgedanke von dieser Bitte. Es gibt noch ein Gottesreich, von dem die Bibel viel und häufig redet. Was ist das? Willi? Das vollendete Reich. Das vollendete Reich. Zunächst das tausendjährige Reich. Offenbarung 20, Vers 1, die folgenden. Viele Verheißungen, die im Alten Testament stehen, die beziehen sich aufs tausendjährige Reich. Zum Beispiel, sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen machen. Das ist blauäugig, wenn man sagt, das geschehe schon jetzt in dieser Weltzeit. Das geht nicht. Das wird im tausendjährigen Reich geschehen. Oder der Knabe wird spielen am Loch der Otter. Oder der Löwe wird Stroh fressen mit dem Kalb oder Lamm. Das weiß ich nicht mehr. Das sind die Zustände im tausendjährigen Reich. Nicht jetzt. Ich warne davor, ein Lamm zum Löwen zu schicken. In der jetzigen Zeit geschieht da ganz anderes. Der frisst nicht Stroh. Aber es ist die Zeit, wo Gott dieser Erde noch einmal völlige Entfaltung gibt. Völlige Entfaltung. Fülle Zeit. Noch einmal, ein heidnischer Bruder hat mal zu mir gesagt, im tausendjährigen Reich, da sind Trauben so groß, dass ein Eubär bloß der Sponden einhauen muss, da kommt der Wein raus. Er hat sich das ganz leibhaftig vorgestellt. Es wird absolute Füllezeit sein. Gott lässt sich nicht ins Handwerk pfuschen. Was er sehr gut geschaffen hat, wird dort sich noch einmal ganz entfalten. Im tausendjährigen Reich. Sind wir eigentlich da dabei? Hä? Nein? Woher wissen wir das? Bitte? Ja. Die Gemeinde wird bei ihrem Herrn sein und wird mitregieren. So schön es sei, wird im tausendjährigen Reich, da sind wir nicht auf dieser Erde. Wir werden sitzen auf den Thronen und mitregieren. Das tausendjährige Reich wird die Missionszeit Israels sein. Jetzt kommt eine vierte Form der Mission. Die gab es noch nie. Und alle Völker werden wallfahren zum Zion und sich Weisung holen. Das ist nicht mehr die Mission, geht hin, sondern die Mission kommt. Im Sacharja steht, da werden 10 Männer einen aus den Juden am Rockzipfel ergreifen und rufen, zeige uns den Herrn. Ah, da lässt sich Missionar sein. Da wird Israel zum ersten Mal weltweit das Zeugnis von seinem Messias sagen. Der Messias wird regieren in Jerusalem, noch nicht sichtbar für die Völker. Noch nicht sichtbar für die Völker. Und das tausendjährige Reich wird noch einmal Bewährungszeit sein. Bewährungszeit. Wisst ihr, das ist die häufigst gebrauchte Ausrede, die wird im tausendjährigen Reich ein für alle Mal widerlegt. Die Ausrede heißt, ich bin ja schon recht, aber die Umstände. Der Kommunismus tritt an unter dieser Überschrift, der Mensch ist im Kern gut, aber die Umstände machen ihn böse. Das ist die Grundform des Marxismus. Der Mensch ist im Kern gut. Also, das ist ein faszinierendes Programm. Schaffe gute Verhältnisse und der Mensch wird gut. Und das haben sie versucht. Bis 1989 war die damalige Sowjetunion das Land mit der absolut niedrigsten Kriminalitätsrate auf der Erde. Zur Statistik nach. Unter dieser Überschrift, was nicht sein darf, das kann nicht sein. Sie haben ideale Verhältnisse geschaffen, also ist der Mensch gut. Und alles das, was dort an Schlimmem geschehen ist, nachher hat sich herausgestellt, es ist eines der Länder mit der höchsten Kriminalitätsrate. Das wurde einfach weggedrückt. Das darf nicht sein. Darin ist auch der Kommunismus im Tiefsten gescheitert. Im tausendjährigen Reich wird es ideale Verhältnisse geben. Keinerlei Verlockung oder Versuchung zum Bösen, weil der Satan ist weg. Und dann heißt es, und am Ende wurde der Satan oder wird der Satan für eine kleine Zeit noch einmal losgelassen. Und was geschieht dann? Dann sagen alle Menschen, Satan, hau ab, wir haben es jetzt erlebt, wie groß die Güte des Herrn ist, ist einmalig, du hast keine Möglichkeit, uns zu verführen. Das Gegenteil geschieht. Er wird in kurzer Zeit die Völker der Erde verführen gegen den Zion. Das heißt, es waren 1000 Jahre ideale Zustände, aber wo das Herz böse ist, bleibt es böse. Auch in idealen Zuständen. Das Herz muss geändert werden. Auch im tausendjährigen Reich muss man sich noch zu Jesus bekehren. Dein Reich komme, das ist im tiefsten die Missionsbitte. Und darin die Vollendungsbitte. So, jetzt machen wir Pause. So, jetzt sind wir bei der vierten Bitte. Unser tägliches Brot gib uns heute. Jesus zeigt uns damit auch die richtige Gewichtung. Dreimal hineinbeten in den Willen Gottes. Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und jetzt unser tägliches Brot. Dreimal das, was Gott unüberbietbar wichtig ist. Und dann hineingeordnet in das, was unser Leben bestimmt. Das, was Jesus sagt nachher, als seine Grundlinie, Matthäus 6, 33, was steht da, das können wir auswendig. Trachtet am Ersten, so wird euch das Übrige alles zufallen. Ist auch ein Erleben. Dort, wo ich mich hineingebe in den Gotteswillen, da füllt sich mein Leben dazu, wie von selbst. Das ist so das Übrige. Das ist so, wie wenn ich zum Metzger gehe und sage, ich möchte gern 200 Gramm Schinkenwurst geschnitten. Und dann schneidet das die Verkäuferin und er sagt, jetzt habe ich noch den Zipfel übrig, den wiege nicht mit, den kriegen sie so. Das ist das Übrige. Das tut der Herr noch hinzu. Das Vaterunser lehrt uns, ist ja auch ein Lehrgebet, zunächst ganz bewusst die Wegwendung von dem, was uns immer so wichtig ist. Und die Hinwendung zu dem, was Gott wichtig ist. Das ist eine Wendung im Leben des Christen. Das ist mir zuerst wichtig, was Gott wichtig ist. Dann so wie im Doppelgebot der Liebe. Du sollst Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Das gibt's auch, das gehört unabdingbar dazu. Wie dich selbst. Wer Gott liebt, der erfährt sich selber. Der kann Ja sagen zu sich selber. Jetzt, unser tägliches Brot gib uns heute. Gott ist der fürsorgende Vater. Erster Gedanke, gibt Gott eigentlich nur, wenn wir bitten? Neu. Sondern? Ehe denn sie rufen, will ich antworten. Jawohl, das ist schon ganz hohe biblische Linie. Aber noch einfacher. Er lässt seine Sonne scheinen über Gute und Böse. Jesus nimmt hier ein Wort auf, ganz vom Anfang der Bibel. Des Menschen Herz ist böse von Jugend auf. Aber ich will hinfort die Erde nicht mehr verderben um des Menschen Willen. Und jetzt kommt Gottes Grundgesetz für diese Erde. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht, unabhängig von des Menschen Qualität. Sogar gegen uns. Wir sind heute fähig, die Erde kaputt zu machen. Und wir tun es auch kräftig, weltweit. Aber Gott hat die Garantie übernommen. Solange die Erde steht, soll es nicht aufhören. Das merkt ihr jetzt in diesen Tagen. Kälte und Hitze. Heute ist ganz anders wie vorgestern. Aber es hört nicht auf. Der Herr garantiert es, dass auch wieder schneit. Kann man ganz kindlich nehmen. Er ist der fürsorgende Vater. Unser tägliches Brot. So, jetzt, was gehört denn zum Brot? Alles, was der Mensch zum Leben braucht, was braucht er zum Leben? Essen und Trinken, reicht das? Kleider? Wohnung? Luft zum Atmen? Was noch? Bitte? Die drei Freunde, jetzt hören wir geschwind, wie es Luther erklärt. Was heißt denn tägliches Brot? Alles, was zur Leibesnahrung und Notdurft gehört, wie Essen und Trinken, Kleider, Schuh, Haus, Hof, Äcker, Vieh, Geld, Gut. Und jetzt, fromm Gemahl, fromme Kinder, fromm Gesinde, fromme und getreue Oberherrn, gut Regiment, gut Wetter, Friede, Gesundheit, Zucht, Ehre, gute Freunde, getreue Nachbarn und dergleichen. Gehört alles zum täglichen Brot. Dass ein Mensch leben kann. Wir könnten so einteilen in drei Gruppen. Erstens einmal das eigentlich Lebensnotwendige für unseren Leib. Dann die richtigen Umstände. Und dann die richtigen sozialen Beziehungen. Das gehört alles zum täglichen Brot. So wichtig oft wie Essen und Trinken, Kleider und Schuh sind intakte Beziehungen zu anderen Menschen. Oft noch wichtiger. Wenn wir so, ich habe es mir einmal so formuliert, die Not bei uns heute in unserer Gesellschaft ist, wir haben zu viel Brot und zu wenig zum Essen. Wir haben zu viel Brot. Und zu wenig zum Essen. Und jetzt meine ich zum Essen für unsere Seele. Brot gibt's genug. Aber wir haben zu wenig zum Essen, dass unsere Seele Nahrung bekommt. Eine der größten und schlimmsten Entwicklungen in unserer Gesellschaft ist die Isolation der Reichen. Schlimm. Je mehr einer hat, umso einsamer wird er. Und die größte, drück's einmal ganz dramatisch aus, die größte Zeitbombe unter uns tickt mit der zunehmenden Zahl der zerbrechenden Familien. Das merkt man, wenn man zum Beispiel Schulunterricht gibt. Das merkt man. Wie sich Kinder innerhalb von Jahrzehnten sich die Klassen verändern. Ich habe kürzlich, bei uns wurde jetzt unten im Pfarrhaus eine neue Kindergartengruppe eingerichtet. 12 Kinder, 13. Und dann sage ich so ein bisschen spaßhaft zu der Kindergärtnerin, ja, früher, da waren das natürlich 80, 90 Kinder und eine Gemeindeschwester, die Kindergartenschwester. Und das war auch gegangen. Und dann hat sie mich angeschaut und hat gesagt, das geht heute nicht mehr. Das geht heute nicht mehr. Nicht deswegen, weil Kinder anspruchsvoll wären, sondern weil Kinder in ganz anderer Weise in ihrer Persönlichkeit, ich sag's einmal so, gestört sind oft von klein auf. Und fast jedes einzelne Kind eine besondere Zuwendung braucht. Wir müssen heute seine Aufgabe, die ganz neu immer dringlicher auf uns zukommt, im Bereich der Kindergartenarbeit, der Schularbeit, der Jugendarbeit, sowohl der Kirchen wie der Vereine und der Gemeinschaften, die Elternhäuser ersetzen. Was da nicht mehr geschieht und nicht mehr geschehen kann. Da merkt man, was zum täglich Brot gehört, dass ein Mensch leben kann, aufleben kann. Das ist eine ganz große Not. Ich habe vorher von der Not des zu viel gesprochen, des Reichtums. Besitz macht immer einsam. Das ist eine Grundregel. Besitz macht immer einsam. Jesus redet deshalb einmal ganz deutlich vom Betrug des Reichtums und bezeichnet ihn dreifach. Wo betrügt uns der Reichtum? Wie ist der erste Betrug? Ich sei gesichert. Sei gesichert. Nun, liebe Seele, iss und trink, hast einen Vorrat auf viele Jahre, jetzt bist du gesichert. Wie schnell ist das dahin? Unsere Alten waren sehr klug, wenn sie gesagt haben, das Totenhemd hat keine Taschen. Vor einiger Zeit hat mich eine Dame angerufen, die war über 90 Jahre alt und hat mich gebeten, dass ich ihr beistehe in einem Erbschaftsstreit mit ihrer Schwester, die ist 89. Wir seien gesichert, der zweite Betrug des Reichtums. Jetzt seien wir unabhängig. Es können uns niemand mehr. Das schickt sehr, sehr schnell um, was ich genannt habe, die Einsamkeit, die Isolation. Und der dritte Betrug des Reichtums. Jetzt hätten wir über andere gewisse Macht. Das ist alles so vergänglich. Wir müssen uns das immer wieder deutlich machen. Ich denke nicht, dass viele unter uns in der Gefahr des Reichtums stehen. Aber wir müssen immerhin für uns auch dieses Umfeld betrachten. Wir sind im Weltmaßstab gesehen absolute Könige des Habens. Absolute Könige des Habens. Wir gehören zu diesem überaus privilegierten Teil der Menschen, zu diesen circa 10, höchstens 15%, die über 80% der Lebensmittel auf dieser Erde verfügen. Und unter Lebensmittel gehört jetzt nicht nur Weckle, sondern das, was Sie gesagt haben, gute Luft, Wasser, und all das. In Indien ist nicht umsonst, spricht jetzt wieder die Pest aus. Kann man nicht sagen, das sind schlampige Leute. Cholera und alles. Das liegt mit an den Lebensumständen von diesem Volk. Mit jetzt fast 1,1 Milliarden Menschen haben nur ungefähr 20% die Möglichkeit, gesundes Wasser zu trinken. Muss man wissen. Im Weltmaßstab gesehen, ist das für uns ein großes Problem und wird das immer mehr werden, dass wir nicht fähig sind, und ich meine jetzt nicht uns persönlich, sondern als Staatengemeinschaft, als Völkergemeinschaft zu teilen. Jetzt zweite Frage, unser tägliches Brot gib uns, wie gibt denn Gott? Wie gibt er? Ich hatte als Kind immer diese Geschichte beeindruckt. Das sehe ich noch vor mir, Schlaraffenland, da liegt der auf der grünen Wiese, ein riesiger Wampen, und der macht plötz den Mund auf und was ist eine gebratene Taube oder was, fliegt da rein. Das ist doch fantastisch. Das wär's, aber Eltag gebratene Taube wär's auch nicht. Wie gibt Gott? Bitte? Reichlich?
In Fülle?
Immer für den nächsten Tag? Jetzt meine ich einmal das ganz Äußere. Gott gibt zunächst einmal so, dass er, ich sage jetzt so, er liefert die Grundausstattung. Wir können arbeiten. Also nicht wie im Schlaraffenland, wir legen einfach hin. Es wäre schön, wir stehen morgens auf, die Hausfrau setzt sich bequem in den Sessel und dann putzt sich's Haus von selber. Und alles ist in Ordnung, die Betten werden selber mich aufgeschüttelt und sie braucht nur noch rumzugehen und anzubeten, dass alles so schön ist. Nein, der Herr gibt uns die Grundausstattung, 6 Tage sollst du arbeiten. Er gibt als Grundausstattung die Fruchtbarkeit der Erde. Er gibt als Grundausstattung Gesundheit und Kraft. Er gibt als Grundausstattung unsere Begabungen. Das gibt er. Und jetzt können wir unser täglich Brot verdienen, arbeiten. Deshalb sagt er ja, er setzte sie in den Garten und sagte so, gell, da ist ein besonderer Sonnenplatz, da könnt ihr beide euch immer sonnen. Passt auf, dass ihr nicht so arg Sonnenbrand kriegt. Ich lasse noch eine schöne Palme wachsen. Nein, er sagt, ihr sollt den Garten jetzt bebauen und bewahren. Das ist ein wichtiges Wort. 6 Tage sollst du arbeiten. So hat der alte Herr Dekan Hennig, dem war das immer ein Dorn im Auge, der hat immer gesagt, bei uns kann etwas nicht mehr stimmen, wenn die 5-Tage-Woche einführen. 6 Tage sollst du arbeiten. Der Herr gibt uns die Grundausstattung und wir dürfen jetzt uns entfalten. Allerdings, ohne seinen Segen wird nichts draus. Ohne seinen Segen wird nichts draus. An Gottes Segen ist alles gelegen. Das Zweite bei dieser Arbeit, dass wir nicht alle Kräfte für unser Irdisches einsetzen. Mir hat es vorher geheißen, trachtet am Ersten. Und das Dritte sagt der Apostel Paulus, es soll uns nicht gefangen nehmen. Er sagt sogar, über den Besitz und Beziehungen haben, als hätte man nicht. Zumindest wenn ich mir deutlich mache, das habe ich immer behalten, diesen Spruch, der stand in Holzgerlingen über vielen Haustüren, war offensichtlich ein frommer Zimmermann, der die Häuser aufgerichtet hat. Dies Haus ist mein und doch nicht mein. Dem Nächsten wird es auch nicht sein. Den Dritten trägt man auch hinaus. Darum frage ich dich, wem ist dies Haus? Das hilft uns. Es kann mich nicht gefangen nehmen. So gibt er. Er gibt aber auch noch auf eine andere Weise. Es gibt ja auch Menschen, die haben nicht diese Grundausstattung. Kranke, Kraftlose, Ältere. Wie gibt Gott dann? Bitte? Durch gegenseitige Hilfe. Wenn jemand dieser Welt Güter hat und sieht seinen Bruder darben, was soll er dann tun? Er soll teilen. Wenn er dann sagt, ich liebe Gott, dann lügt er. dann lügt er. Wo steht denn das? 1. Johannes 3, 17. Paulus schreibt ein herrliches Wort. Epheser 4, Vers 28. Schaffet mit euren Händen, damit ihr etwas habet. Ist klasse, gell? Bis dahin ist er Ehrenschwabe. Schaffe, Häuslebauer. Schaffet mit euren Händen, dass ihr etwas habet, zu geben dem Bedürftigen. So gehört es zusammen. Lesen wir eine Stelle aus dem Alten Testament, 5. Mose 15, Vers 7. 5. Mose 15, Vers 7. So sollst du dein Herz nicht verhärten, noch deine Hand zuhalten gegenüber deinem armen Bruder. In Vers 4 steht sogar, es soll überhaupt kein Armer unter euch sein, denn der Herr wird dich segnen in dem Lande, das dir der Herr, dein Gott, zum Erbe geben wird. Also der Gott gibt durch gegenseitige Hilfe. Das ist die zweite Form. Das heißt, dass wir miteinander teilen. Wie heißt diese Stelle? Wohlzutun und mitzuteilen, vergesset nicht, denen wird es zuletzt wohl gehen. Und eine andere Stelle heißt, allermeist, wie heißt das? Da kommen wir nachher, ja. Gutes zu tun, vergesset nicht, dann jedermann allermeist an des Glaubens genossen. In der christlichen Gemeinde wird es eingeübt, was ich dann allgemein tue. Zum richtigen Teilen gehören mindestens vier Dinge. Mindestens vier Dinge. Das erste, ich muss informiert sein, was der andere braucht. Wenn ich richtig teilen will, muss informiert sein. Ich muss zweitens gezielt geben. Gezielt. Drittens, ich will den anderen nicht abhängig machen. Man nennt das Hilfe zur Selbsthilfe. Und das vierte, ich soll reichlich geben. Informiert, gezielt, zur Selbsthilfe reichlich. Nehmt euch diese vier Kriterien bei dieser ungeheuren Flut von Spendenanfragen. Gezielt, informiert, zur Selbsthilfe und wenn, dann reichlich. Wird noch ein anderes Unterscheidungsmerkmal nennen, was für uns als Christen zunächst wichtig ist. Lasst uns dort geben, wo Christen Christen helfen. Das ist unsere erste Aufgabe. Wenn man das vergleicht, was im Raum von, ich nenne jetzt nur einmal die beiden größten Bereiche, Caritas und Brot für die Welt, das sind ja die kirchlichen Werke, was da an Spenden zusammenkommt und dann das, was die weltlichen Spendenorganisationen sammeln, dann haben die kirchlichen etwa 10% nur davon. Ihr seht es ja, wenn das so eine Fernsehsendung ist, Hilfe für Kinder, was weiß ich, irgendwo, und dann machen die an einem Abend bis zu 10 Millionen, kommen da zusammen. Lasst uns gezielt dort geben, wo sich Christen einsetzen für andere. Ist für uns wichtig. Das Zweite, was wir dabei bedenken sollten, gib nie irgendeiner Organisation etwas, die ihre Finanzen nicht offenlegt. Die nicht sagen, für was sie es ausgeben. Da ist Mut dabei. Unser deutsches Spendengesetz erlaubt es, bis zu 80% für Verwaltung zu verwenden. Das erlaubt unser deutsches Spendengesetz. Das heißt, von einer Mark gehen 80 Pfennig an den Apparat und 20 noch weiter. Erkundigt euch, schaut bei der Finanzabrechnung, wenn ein Werk eine Bilanz vorlegt, wie viel wird für Verwaltung ausgegeben? Der Wert, den man als Obergrenze in unserem Bereich der evangelikalen Werke ansetzt, liegt bei circa 15%. Mehr sollen es nicht sein. Und da ist alles drin, also Werbung, Verwaltung und alles das. Es gibt auch sich evangelikal gebende Werke, die mit dem Geld nicht ordnungsgemäß umgehen. Achtet deshalb darauf, ob sie, das sind zwei Gütezeichen, entweder das Spendensiegel haben, Prüfsiegel, oder Mitglied bei der AEM, der Arbeitsgemeinschaft Evangelikaler Missionen sind. Wir müssen unsere Finanzberichte jedes Jahr einreichen dort und sie werden neutral geprüft. Das ist ein bisschen mit Arbeit verbunden, aber nur so kann ich wirklich informiert und gezielt geben. Das Teilen ist nicht leicht. Richtig teilen ist eine schwere Aufgabe. Eine andere Form, wenn wir jetzt schon vom täglichen Brot reden, richtig teilen, das heißt auch, dass ich Zeit teile. Es wird immer wichtiger, Zeit teilen, dass ich Zeit habe für den anderen. Und das Dritte, dass ich, was Paulus sagt, dass ich Freude und Leid mit dem anderen teile. So ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. So ein Glied wird herrlich gehalten, so freuen sich alle Glieder mit. Nur eine Frage, wie ist das eigentlich? Das ist doch auch unter uns. Und jetzt sind wir immer noch beim täglich Brot, vielleicht an ganz wichtig oder sicher an ganz wichtiger Stelle. Wie teilen wir denn Trauer miteinander? Wie geht denn das? Ist nicht so oft, wenn da jemand verstorben ist und wenn es gerade auch ein wenig ein tragischer Fall ist und ich sehe den anderen, dann gehe ich lieber vorher auf die andere Seite, um nicht direkt mit ihm reden zu müssen. Weinen mit den Weinenden. Wie geht man denn, wie gehen wir miteinander um, wenn ein anderer in tiefer Trauer ist? Was denkt ihr, was ist da wichtig? Das Erste, jawohl, zuhören können, den anderen erzählen lassen von dem. Und wenn es zwei- oder dreimal dasselbe ist, er muss das immer wieder erzählen und damit verarbeitet er es vor einem anderen, wie diese Situation war und wie er das erlebt hat und wie ihn das mitgenommen hat, erzählen lassen. Das nicht in ihm drin stecken bleibt. Und da muss ich zuhören können. Das ist es also. Erster Punkt, Umgang miteinander, den Trauernden erzählen lassen. Der zweite, schweigen können dabei. Gell, dass wir nicht ständig dann sagen, ja, so hab ich's auch. Und dann, da kommt er gar nicht mehr zum Erzählen. Nicht meine Erfahrungen. Ja, so war's auch als mein Opa oder so, das hilft dem anderen in dem Augenblick nichts. Erzählen lassen, schweigen können. Was gibt's noch für Möglichkeiten? Gezielte Fürbitte. Gezielte Fürbitte. Wisst ihr, wichtiger als jetzt in diesen ersten Tagen nach einem Sterbefall in der Familie, ist es, oder zumindest so wichtig, den anderen dann die Strecke auch zu begleiten. Zu begleiten. Am Anfang ist das sehr tragisch und dann sagen alle beim Nachruf, wir werden ihn nie vergessen. Und wenn die Witwe dann am Grab steht, dann drücken ihr alle die Hand und sagen also, du kannst sicher sein, wir stehen zu dir und wir nehmen teil und alles. Und nach 3 Wochen ist es weg. Nach 3 Wochen ist es weg. Wenn wir wirklich mitleben, dass wir dann zum Beispiel nach einem Vierteljahr sagen, du, ich denke heute dran, jetzt ist es 3 Monate her, dass dein Mann so überraschend gestorben ist. Wie geht's dir denn jetzt? Dass wir gezielt nach einem Jahr am Sterbetag kommen und sagen, ich möchte dich heute besuchen, denn ich weiß, wie schwer das ist. Dieses Dranbleiben können, diese Begleitung ist entscheidend wichtig, um Menschen zu helfen. Das geht so schnell, geht das vorbei. Da löst dann eine das andere ab. Ich kann dann nicht alle begleiten, aber wenigstens einen oder zwei gezielt ist wichtig bei uns in der Gemeinde. Man kann nicht so tun, wenn eine Frau Witwe geworden ist oder gar ein Kind verstorben ist, ja spätestens nach einem halben Jahr, da muss doch das wieder normal sein. Wenn in einer Familie ein Kind gestorben ist, dann dauert das, bis die Mutter, der Vater verarbeitet es oft auf andere Weise, dann dauert das, bis die Mutter einigermaßen ins Gleichgewicht kommt. 4, 5 Jahre, denk dran. Dann muss man besonders an den Festtagen, Weihnachten, und man weiß ja, wann sie Geburtstag hatte, das verstorbene Kind, so Begleitung, Geleit geben. Das ist wichtig, ist ganz wichtig. Das heißt, so ein Glied leidet, so leiden alle Glieder. Mit den anderen nicht allein lassen. Und dann auch, das gehört auch dazu, deutlich von der Hoffnung reden. Nicht irgendwie aufgedrückt, sondern so sagen, das tut sehr, sehr weh, wie es jetzt ist. Aber lass uns das immer wieder auch miteinander bedenken, dass wir tatsächlich als Christen eine Zukunft haben. Und lasst uns diese Zukunft nicht zu kurz beschreiben. Dieser Gedanke, der ist zwar durchaus biblisch, aber ist im tiefsten kein durchtragender Gedanke, wir werden uns im Himmel wiedersehen. Weil im Himmel wird man nicht mehr heiraten. Da wird es eine völlig andere Art sein. Da werden nicht einfach die Beziehungen, die wir auf der Erde hatten, fortgesetzt. Von der Hoffnung reden. Unsere Hoffnung für die Ewigkeit heißt, wir werden in ewiger Gemeinschaft mit Jesus Christus sein. Und in diese ewige Gemeinschaft, in diese vollendete Freude wird eingebettet sein. Wir werden uns auch wiedersehen im Himmel. Aber das Erste muss das Erste bleiben, dass unsere Hoffnung nicht zu kurz greift. Ist nicht einfach eine Fortsetzung irdischer Verhältnisse. Letzter Gedanke, unser tägliches Brot. Das ist eine Mengenangabe. Wir könnten so sagen, das, was jetzt nötig ist. Das, was jetzt nötig ist. Und da hakt schon ein bisschen. Wenn ich sage, wir dürfen um alles bitten, weiß ich denn, was für mich wirklich nötig ist? Weiß ich das? Wenn man ein Kind fragt, morgens, wenn die Mutter fragt, was würdest du denn heute gern essen? Normale Kinder sagen, jeden Tag, ich hätte gern Spinat. Gerade nicht, aber das ist ja nötig, dass sie auch, wie sagen die Experten, Eisen brauchen die. Ein normales Kind sagt, oh, heute kannst du Pommes frites machen. Und es kann jeden Tag sein. Gott weiß, was nötig ist. Wir dürfen um alles bitten, aber er gibt das, was wir brauchen. Und deshalb darf ich es ihm hinlegen und sagen, Vater, ich vertraue dir vertrauend um alles bitten und dann nehme ich das, was du mir gibst, unser tägliches Brot, das, was ich heute brauche. Das heißt, wir beten, statt dass wir uns absorgen. So, jetzt hat er schon Schild hochgehalten, das wäre mein letzter Punkt gewesen, aber damit es nicht in der Mitte abbricht, hören wir hier auf. Das war ja auch dieser Grundgedanke, wir dürfen, wir sollen um alles bitten. Und dann in diesem Vertrauen, unser tägliches Brot gib uns heute, in diesem Vertrauen leben, der Vater gibt's. Der Vater gibt's. Und wir dürfen von ihm annehmen, das, was für uns nützlich ist. Wenn ich wirklich mit Jesus mich hineinbete in diese Bitte des Vaterunsers und wenn ich sie bewusst an jedem Morgen diese Bitte bewusst bete, Herr, ich komme jetzt zu dir. Dieser Tag liegt offen vor mir. Ich bitte dich, gib mir das, was heute nötig ist, was ich brauche, was mich weiterbringt, was mein Leben füllt, was mich für andere anziehend und fruchtbar macht. Dann füllt er meinen Tag, manchmal mit Dingen, die ich gar nicht für mich bitten würde. Die würde ich gar nicht bitten. Aber so, dass ich das erkenne, das kommt jetzt von ihm, ich nehm's aus seiner Hand. Wenn ich das bitte, unser tägliches Brot gib uns heute, da lerne ich wirklich mich öffnend für ihn und wachse hinein in dieses Vertrauen. Amen. Herr Jesus, wir beten oft, du sagst, ein Bedürfnis, das gehört zu unserem Leben mit dir. Wir danken dir, dass du das uns so lehrst. Dass wir uns hineinbeten dürfen in deinen Willen, dass wir um alles bitten dürfen und du bist der, der gibt, so, dass es Fülle wird für uns und für andere. Wir beten dich an darüber und jetzt wollen wir das so tun, wie du es damals zu deinen Jüngern gesagt hast, wenn ihr betet, dann betet so. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.